Deutschlandfunk.
Endlich zu Hause. Keine Termine. Alles still. Und trotzdem fühlt ihr euch gestresst.
Generell ein bisschen habe ich so die Verbindung zu mir und meinem Körper verloren oder meinem Geist auch.
Kathi befindet sich in einer Stressspirale. Ihr Nervensystem schlägt Alarm.
Ich habe über ein paar Monate hinweg schon gemerkt, dass mein Stresslevel steigt und ich nicht mehr so richtig in Entspannung komme, auch wenn es Momente gab, wo Entspannung hätte entstehen können.
Wie kommt Kathi da wieder raus?
Facts und Feelings.
Hallo ihr Schönen, ich bin Charlene Rogal und auch heute wieder am Start für euch. In jeder Folge gucken wir auf ein Problem des Alltags. Wir wollen nicht nur verstehen, warum wir strugglen, sondern auch konkrete Tipps sammeln, die uns helfen können. Heute wollen wir herausfinden, wie wir unser Nervensystem beruhigen können und welche Rolle dabei eigentlich die Wellness-Industrie spielt. Ja, das ist ein ziemlich großes Ding. Gerade auf Social Media gibt es einige Hacks, die scheinbar schnell helfen. Wir fragen uns heute, wie genau funktioniert unser Nervensystem? Was passiert gerade in der Wellness-Industrie, die so viele Produkte gegen Stress auf den Markt spült? Und warum sind wir jungen Menschen dabei so wichtig? Was kann uns wirklich helfen, Stress im Alltag zu reduzieren? Das wollen wir heute auch klären. Um erstmal die Basics zu checken, meine Zusammenfassung, was wir eigentlich unter unserem Nervensystem verstehen. Es kommen jetzt gleich ein paar Fachbegriffe, aber wir schaffen das, wir dröseln das zusammen auf.
Also es gibt grundsätzlich zwei Teile des Nervensystems. Es gibt das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Und das periphere Nervensystem, das kann man auch nochmal unterteilen in den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus und der Parasympathikus, die sind immer in einer Art Wechselspiel. Und die sollen eigentlich regulieren, dass wir entweder in einer Phase der Anspannung oder der Entspannung sind. Der Sympathikus wird aktiviert, wenn wir uns mit Stress auseinandersetzen müssen zum Beispiel. Wohingegen der Parasympathikus eher aktiviert wird, dann wenn wir uns wieder erholen. Und so kann durch das Wechselspiel zwischen beiden Teilen des peripheren oder auch autonomen Nervensystems sichergestellt werden, dass wir angemessen auf bestimmte Situationen, auch Extremsituationen, reagieren können.
Der Input heute kommt von Nils Krömer, Professor für medizinische Psychologie an der Uni Bonn. Für uns heute ist das periphere Nervensystem besonders spannend. Es hat zwei Anteile. Leute, ich habe hier Notizen. Es gibt den Sympathikus, der macht Alarmbereitschaft. Der Körper spürt da Gefahr. Das ist so eine Mobilisierungsenergie, die da freigesetzt wird. Und dann gibt es noch den Parasympathikus. Der fährt uns wieder runter, gibt so ein bisschen Entspannung und Erholung. Übrigens, der größte und wichtigste Nerv davon ist der Vagusnerv. Das ist ja so ein krasses Online-Buzzword gerade. Und vor der Recherche hier hatte ich dazu einfach nur große Fragezeichen. Eine, die sich ziemlich genau privat mit ihrem eigenen Nervensystem beschäftigt, ist Kathi. Ihr habt sie ja am Anfang schon gehört, wo sie so viel Stress hatte. Sie macht gerade Workation in Thailand, aber wir konnten telefonieren. Kathi war vor ein paar Monaten mal wieder in so einer Dauerstressphase und hat sich dann ganz bewusst vorgenommen, ihr Nervensystem zu regulieren. Mit Dingen, die auch wirklich in ihren Alltag passen. Dafür hat sie sich eine 30-Tage-Nervensystem-Reset-Challenge, so nennt sie das, ausgedacht. Und sie hat dafür einige Hacks und Tipps aus dem Internet ausprobiert. Schritt 1 war, erstmal checken, in welchem Stressmodus sie ist.
Also ich habe das vor allem wahrgenommen dadurch, dass ich sehr stark in so Gedankenkarussells war und da nicht mehr rausgekommen bin, ne? Von einem auch so ein bisschen Worst-Case-Scenario, Overthinking-Mode, da nicht mehr so richtig rauskam. Körperlich habe ich das wahrgenommen daran, dass ich auch wirklich manchmal so Druck auf der Brust gespürt habe und wirklich so einen schnelleren Herzschlag auch, einfach so ein bisschen so ein körperliches Unwohlsein und dann auch meine Schlafqualität, die leider sehr darunter gelitten hat. Also ich konnte sehr viel schlechter einschlafen und der Schlaf war dann auch nicht mehr so gut und erholsam. Mhm. Und damit hatte ich jetzt noch nie so große Probleme.
Dein Körper hatte quasi signalisiert, bis hierhin und nicht weiter, Alarmmodus.
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da in einem Burnout-Stadium oder sowas war. Das kenne ich tatsächlich auch. Das fühlt sich anders an, aber dass man einfach merkt, okay, hey, du musst hier irgendwie für dich einen Weg finden, mehr Entspannung in deinen Alltag wieder einzuladen.
Mhm. Im Internet schwirrt ja einiges rum, was helfen soll, das Nervensystem zu regulieren. Du hast dich ja auch durch so Tipps und Techniken probiert. Was hat für dich funktioniert? Was eher weniger gut?
Genau, ja, es gibt ja wirklich eine Bandbreite an Tools und Tricks, die man so ausprobieren kann. Und ich habe mir da echt einige vorgenommen. Und für mich tatsächlich, wenn wir jetzt über das reden, was am besten funktioniert hat, ist es für mich das Thema tägliche Bewegung. Ich habe mich eh immer schon viel sportlich betätigt, aber was ich, seitdem ich die Challenge gemacht habe, wirklich für mich täglich eingeführt habe, ist der Morgenspaziergang. Wirklich egal welches Wetter, egal wie die Stimmung ist, morgens direkt raus, weil das für mich einen ganz beruhigenden Frame für den Tag setzt. Und irgendwie so dieses ans Handy gehen, sich mit der Realität beschäftigen, also ne, der Online-Realität seiner Arbeit oder so, einfach hinauszögert und wirklich so dieses Im-Moment-Sein krass verstärkt, weil ich da jetzt auch nicht am Handy bin, sondern wirklich irgendwie so die Sinne ein bisschen aktivieren. Irgendwie, ich lieb's mir dann, die Eichhörnchen anzugucken und die Enten im Park und irgendwie ne, zu riechen. Und ja, das ist voll schön. Und das hat mir sehr geholfen.
Was war Quatsch für dich?
Ich muss sagen, ich konnte den meisten Tools echt was abgewinnen. Ich würde nicht sagen Quatsch, aber es gibt einfach einige Sachen, die sich für mich persönlich nicht als tägliches Tool in den Alltag integrieren lassen. Und das war im Endeffekt auch eins meiner größten Learnings. So, man muss nicht jedes coole Tool mitnehmen, nicht jeden Trend irgendwie mitmachen, sondern wirklich für sich individuell herausfinden, welche Tools passen zu mir und meinem Alltag, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass man weniger Stress haben will. Aber wenn man sich dann so diese Tools so aufbirgt und irgendwie so das eigentlich dann schon wieder zu einer Extralast wird, weil ich muss ja jetzt noch dieses Entspannungstool machen, dann bringt es genau gar nichts. Und für mich, was zum Beispiel ich jetzt nicht so täglich integriert habe, ist so das Gesichtseisbad, obwohl ich es im Moment mega cool fand und es mir auch echt geholfen hat. Aber das mache ich jetzt nicht jeden Morgen zum Beispiel.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich sehe das immer nur und denke, auf gar keinen Fall mache ich das. Außerdem habe ich gar nicht so viele Eiswürfel.
Ich mag es, weil es auch so ein bisschen mit der Angst auch spielt. Ich mag eigentlich Kälte gar nicht so gerne. Und das Eisbad, was ich jetzt auch hier in Thailand wieder gemacht habe, davor hat man Angst und es kann dir dann wirklich für dein Nervensystem helfen. Also ich habe es hier wieder gemerkt, wie groß der Impact auf meinen Körper war, als so anderthalb Minuten wirklich im Eis zu sein. Aber nicht jeden Tag. Das ist trotzdem cool, irgendwie mal umzusetzen. Aber genau, da muss man einfach schauen, was für sich da am besten funktioniert. Ich glaube, im Endeffekt gibt es nicht so richtig Quatsch oder nicht Quatsch. Weißt du, was ich meine? Sondern eher, passt das für dich und hat es für dich einen Impact oder nicht?
Wer also Bock hat, probiert sich durch. Oder wer echt Hilfe sucht und in Stress versinkt. Und immer an dieser Stelle Shoutout, hallo Konsumgesellschaft. Also immer, wenn es ein Problem gibt, öffnet sich ein Markt. In dem Fall die Wellness-Industrie. Und dazu gehört eine Menge. Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit, Schlaf, Arbeit, Schönheit. Ehrlicherweise, als ich Wellness-Industrie gedacht habe, war sofort in meinem Kopf Spa, grüne Smoothies. Ein Eindruck, den einige haben, das sagt Trendforscherin Christine Schäfer. Sie beobachtet auch, im Gegensatz zu früher, dass nicht nur Produkte verkauft werden, die so einen Bereich abdecken, wie eine Creme oder so, sondern es werden Lösungen für ganzheitliches Wohlbefinden versprochen. Da geht es um Körper und Geist, Kombiprodukte, zum Beispiel eine gesunde Limo, also Bereich Ernährung, und da ist dann auch Hyaluron drin, Bereich Schönheit. Und es gibt krass viele Produkte und damit wird richtig gut Kohle gemacht.
Global waren das 2023 rund 6,3 Billionen US-Dollar. Also wenn man sich das vorstellen will, das ist eine 6 mit 12 Nullen hinten dran. Und sie wächst auch ziemlich rasant, schneller als die Weltwirtschaft. Man rechnet damit, dass die Branche bis 2028 auf knapp 9 Billionen US-Dollar angestiegen ist. Also diese globale Wellness-Ökonomie, die ist bereits deutlich größer als das deutsche BIP.
Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung in Deutschland, ist ein Hammer. Und gerade junge Menschen sind bereit, viel Geld auszugeben.
Da sprechen wir dann eher so von 150 Euro bei den unter 25-Jährigen. Und das passt insofern auch gut damit zusammen, weil unsere Daten auch zeigen, dass gerade jungen Menschen sehr stark unter Optimierungsdruck stehen. Also dieser wahrgenommene Druck, gut auszusehen, leistungsfähig zu sein, gesund zu sein, ist enorm stark.
Christine Schäfer sagt, in Zukunft wird in der Wellness-Industrie noch einiges passieren. Produkte werden immer mehr personalisierbar sein und sie hat auch eine Prognose abgegeben, wohin der Fokus in nächster Zeit gehen wird.
Ein wichtiges Thema, das diese drei Branchen Ernährung, Gesundheit und Schönheit auf allen Ebenen verknüpft, ist Longevity, also diese Langlebigkeit. Die Menschen wollen nicht nur einfach alt werden, sondern sie wollen vor allem lange gesund bleiben und gesund alt werden.
Hautanalyse, Schlaftracking, sowas spielt da alles mit rein? Hände hoch, wer es fühlt. Christine Schäfer meint, die aktuellen und bestehenden Angebote, die können aber auch überfordernd sein. Mal kommen sie aus der medizinischen Forschung, mal aus so einer uralt ESO-Bubble oder aus Social Media.
Ich glaube, das Problem ist hier aber nicht die Vielfalt, sondern eher die fehlende Orientierung. Also, dass wir gar nicht mehr wissen, was denn jetzt eigentlich richtig ist.
Das gilt natürlich auch für unser Thema der Folge heute, Stress reduzieren. Auf meiner For You-Page, da gibt es gerade so einen Tipp, Dauerstille, kommt immer wieder. 30 oder 60 Minuten einfach mal schnüt zu. Und den Gedanken lauschen, ich habe es nicht durchgehalten, aber Kati, die hat sich dran gewagt.
Ja genau, ich habe es halt auch ein paar Mal gesehen, dachte so, okay, das passt perfekt, das probiere ich direkt aus. Ich muss sagen, am Anfang ist es richtig schwierig, so den Gedanken auch zu akzeptieren, jetzt einfach mal in Anführungsstrichen unproduktiv zu sein, weil ne, die Zeit könnte ich ja jetzt nutzen, um ein viel effektiveres Entspannungstool zu testen oder irgendwas von meiner To-Do-Liste abzuarbeiten, damit ich dann im übertragenen Sinne auch wieder weniger Stress habe. Aber im Endeffekt habe ich dann so gemerkt, wenn ich es nicht mal schaffe, 15 Minuten, 30 Minuten in der Entspannung zu sein, ohne in Produktivitätsgedanken zu verfallen, dann ist das genau der Grund, warum ich in Stille sein sollte.
Ja, man muss das krass trainieren, ja.
Ja, weil ist doch krass, dass wir, wenn wir einmal 15 Minuten, 30 Minuten ruhig sitzen, das nicht können, weil wir uns direkt schon wieder das nächste To-Do aufhetzen oder ja unsere Produktivität hinterfragen. Und das hat mir echt zu denken gegeben. Also vielleicht nicht mal das in Stille sein an sich, obwohl ich das jetzt auch mehr machen möchte und auch schon ein bisschen mehr ne, versucht habe umzusetzen. Aber diese Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, das war für mich voll wertvoll.
Was würdest du sagen nach deiner Erkenntnisreise, was hilft dir jetzt gerade im Alltag am meisten? Was sind so deine kleinen persönlichen Stellschrauben?
Genau, wie eben schon erwähnt, Thema tägliche Bewegung hilft mir sofort tatsächlich aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Andererseits so ein Ad-Hoc-Tool, was ich liebe, sind Atemübungen. Da gibt es super viele. Ansonsten habe ich versucht, einfach mehr Grenzen zu setzen und so einfach Nein zu sagen zu manchen Sachen. Weil ne, du kannst nicht immer zu allem Ja sagen und ich bin so ein Mensch. Und dadurch setze ich mich dann selber manchmal unter Druck, alles ne, auch umzusetzen, allen gerecht zu werden. Und ich glaube, das hilft mir viel. Und tatsächlich auch versuchen, bei den Sachen, die man macht, sich weniger zu hetzen und für mich dann auch immer 10 Minuten früher loszugehen. Ich bin immer so jemand, ich komme genau pünktlich, aber dadurch wird der Weg meistens sehr stressig und das hilft schon mal mehr. Also es geht gar nicht nur um mehr Entspannung, würde ich sagen, also Entspannungstools integrieren, sondern auch aktiv schauen, wo kann ich weniger Stress erzeugen oder Stressoren aus meinem Leben rausnehmen.
Ich hab's euch doch gesagt, Kati, die ist topfit in Sachen Erkenntnisreise über ihr Nervensystem. Durch ihre Selbstversuche hat sie sich auch ein ordentliches Stück besser kennengelernt und fühlt sich jetzt auch besser. An dieser Stelle machen wir nochmal einen Schwenk weg von der persönlichen Story hin zur Wissenschaft und hören Nils Krömer zu, Professor für medizinische Psychologie. Ihn habt ihr schon am Anfang gehört. Er führt medizinische Behandlungen zur Stimulation des Vagusnervs durch. Das kann helfen bei Menschen, die zum Beispiel an Depressionen leiden. Sowas ist natürlich eine ganz andere Kiste als Social-Media-Hacks. Die Wirksamkeit von sowas hat er uns nochmal eingeordnet.
Ja, also Routinen sind ganz wichtig auch für den Körper, weil wenn wir gewisse Erholungsphasen regelmäßig einplanen und die mit einpreisen, dann ist es mitunter auch einfacher für uns, mit den Anforderungen des Alltags umzugehen. Atemübungen ist ein gutes Beispiel dafür, dass man damit auch die Entspannung fördern kann. Das ist ja auch ein wesentlicher Teil bei Yoga. Und gerade so eine Routine, dass man zu bestimmten Zeiten sich gezielt entspannen kann, auch dabei helfen, dass man diese Zeit dann gegen andere Versuchungen vielleicht auch verteidigt und als Teil einer erfolgreichen Routine ansieht, wie man einen Ausgleich herstellt zwischen den Belastungen des Alltags und der Erholung, die auf mittlere und langfristige Sicht auch nötig ist.
Verstehe. Also wenn der Yogakurs schon gebucht ist, dann macht man weniger Netflix vielleicht. Ich höre also raus, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um das Nervensystem so ein bisschen zu regulieren. Ich suche aber noch so ein bisschen nach so einer ganz konkreten Idee, die uns wirklich im Alltag helfen kann.
Ich glaube, man muss in gewisser Weise da eine Grenze ziehen zwischen, man ist jetzt gestresst und versucht vielleicht besser runterzukommen, hat aber im Wesentlichen jetzt seinen Alltag auch noch gut im Griff. Das heißt, bevor man sich eigentlich überfordert fühlt, vorbeugend schon versuchen zu reagieren und nicht darauf zu hoffen, dass es irgendwann besser wird. Dieser Zeitpunkt kommt leider häufig selten.
Gibt es eigentlich auch zu viel an Nervensystem regulieren? Also zu viel Yoga, zu viel Eisbaden, bis in den Wellness-Burnout?
Also soweit wir wissen, kann man eigentlich sich nicht zu viel entspannen. Es gibt ganz interessante Studien auch dazu im Zusammenhang mit Meditation, dass man dann mitunter so andere Bewusstseinszustände noch erreichen kann. Aber die würden wir jetzt nicht unbedingt als Nebenwirkung oder als kritische Nebenwirkung bezeichnen. Im Prinzip ist Entspannung eigentlich das, was der Körper auch sucht, wenn es nichts anderes zu tun gibt, womit man sich auseinandersetzen sollte. Und von daher ist die Tendenz, glaube ich, eher, dass wir uns mitunter überfordern durch den Input, der heute auf uns einströmt, als dass wir uns zu viel entspannen.
Ich nehme heute nochmal mit, vorher ist besser als nachher. Obwohl das so schwer ist. Aber echt gucken, wie kann ich mich gar nicht erst in die Situation bringen, dass mein Nervensystem voll durchdreht. Ich rede hier von Minischritten, von realistischen Schritten. Zum Beispiel, also das wäre jetzt bei mir so, nicht gleich auf jede Nachricht, die reinflattert, direkt antworten. Wäre schon mal ein Versuch. Das Team für diese Folge, Lara Lorenz, Justus Wolters, Friederike Seeger, Jan Morgenstern und ich, Charlene Rogal. Viele Infos heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.